von Binnenland und Waterkant. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk.
Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Gut, es ist kurz nach acht. Der Gong ist durch, der Drops aber längst nicht gelutscht, zumal dieser Abend eine Tagesschau XXL wird, denn er ist da, Mr. Tagesschau, Jan Hofer, höchstpersönlich. Schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Wer jetzt parallel den Fernseher anhat und Sie auf dem Bildschirm sieht, der weiß, das ist eine Aufzeichnung hier.
Das könnte durchaus passieren.
5. November, haben Sie einen Dienstplan im Kopf immer? Oder?
Nee, ich habe ihn nicht im Kopf, aber ich könnte nachschauen.
Ja.
Soll ich?
Ja, bitte.
Ja, also. Dann muss ich mein Handy aber erst zunächst auf Netz stellen. Das war nämlich im Flugmodus.
Ich das ist ja der Profi, der natürlich gleich weiß, wenn eine Radioaufzeichnung ist, gehe ich mal auf Flugmodus.
Ja, genau. Meins
ist immer an während der Sendung.
Zu der
also ich
Zeit,
bin immer erreichbar.
Radio gemacht hat,
da haben Sie noch,
gab es noch keinen Flugmodus.
Ja, Autotelefon so groß wie ein kleiner Schrank.
Genau so ist es. So, jetzt muss ich mal gucken.
Ich nehme mal einen Kaffee in der Zwischenzeit.
Ja, mach mal. Augenblick. Man ist ja heute mobil und hat alles in der Cloud.
Ja, und Sie sind sowieso mobil und ganz weit vorne technisch. Da müssen wir auch noch drüber sprechen heute.
Also.
5. November.
5. November. Jetzt gucke ich gerade mal eben. Ja.
Ist 20 Uhr tatsächlich.
Ja,
das genau. Heißt, wenn Sie jetzt gerade, lassen Sie es aus, das können Sie in der Mediathek, hören Sie Hofer hier. Ja,
ja genau. Aber
tatsächlich, Sie sind ja sehr oft dran, sind ja auch Chefsprecher, machen Sie einen Dienstplan selber ja dann für sich auch.
Naja, mehr für die Kollegen, ehrlich gesagt. Ja. Wir sind ja ein relativ kleines Team und einige sind mal auch unterwegs und ich bin ja auch manchmal nicht da. Und daraus bastel ich dann einen Dienstplan, der alle so berücksichtigt, dass sie zufrieden
versuchen
sind.
Versuchen die, sich besonders gut mit ihnen zu stellen? Also weiß ich nicht, gibt es zu Weihnachten ein besonders großes Geschenk vom Riva, vom Schröder, von Frau Acker? Ich bringe
mich da irgendwie auf den Gedanken. Nee.
Nein. Amen, schön, dass Sie da sind. Wir haben viel zu besprechen, mit welchem Auto Jan Hofer heute Abend da ist, warum sein Leben natürlich längst nicht nur aus Tagesschau besteht, wie das ist, nochmal Papa zu sein, welche besondere Rolle Schleswig-Holstein in Ihrem Leben spielt und wie viele Prozent der Deutschen kennen Sie? Gibt es da Untersuchungen?
So, da gibt es Untersuchungen, das ist ein relativ hoher Prozentsatz. Ich glaube den manchmal nicht so richtig, weil ich immer wieder Leute treffe, die mich fragen, wie ich heiße. Aber es soll angeblich so bei 87% sein.
Ja, der Jauch ist, glaube ich, noch ein bisschen mehr und den hat man dann gleich gefragt, ob er Bundespräsident werden möchte.
Ja, genau. Günter Jauch ist natürlich durch die Unterhaltungssendungen, die er gemacht hat.
87% wäre auch schon Bundespräsidenten.
Ja, wenn ich
reif eigentlich. Ja. Ja. Vielleicht nochmal eine Karriere irgendwann.
Ich glaube eher nicht.
Nee, muss nicht sein. Das Schöne ist, dem Mann kann man alles geben. Er liest alles vor, prima vista, wie das, glaube ich, in der Fachsprache heißt.
Prima Vista heißt, ohne dass man es vorher gesehen
genau.
hat.
Genau. Es gibt in dieser Sendung die Tradition, der Gast stellt sich selber vor. Und damit Sie nicht mühsam nach Worten suchen müssen, habe ich das schon mal für Sie vorbereitet. Das ist ein Text, weiß ich nicht, sind zwei Wortmeldungen vielleicht bei Ihnen in der Tagesschau. Wenn Sie das einfach vorlesen möchten und falls es Protest gibt, sagen Sie es einfach.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Jan Hofer und ich begrüße Sie herzlich zu dieser Sendung, in der Sie einiges über mich erfahren werden. Einiges werden Sie schon wissen, einiges wird neu für Sie sein, ich glaube es nicht. Aber und einiges wird sicher auch neu für mich sein, das glaube ich schon. Lassen wir uns überraschen. Ich bin geboren in Nordrhein-Westfalen, in Büderich. Das ist bei Düsseldorf und falsch, denn es gibt zwei. Ich bin geboren in Büderich bei Wesel. Und ich bin tatsächlich auf Langeoog im dortigen Internat zur Schule gegangen.
Das ist aber richtig jetzt.
Seit 1985 begrüße ich Sie um 20 Uhr bei der Tagesschau im Ersten. Ich arbeite gern und viel und bin ohne zu übertreiben ein News-Junkie, der auch im Urlaub regelmäßig Nachrichten guckt, um auf dem Laufenden zu bleiben. Allerdings kann ich auch die Freizeit mit meiner Frau und meinem kleinen Sohn genießen. Ich habe insgesamt 4 Kinder. Der älteste Sohn ist etwas über 30, mein jüngster jetzt 3 Jahre alt und unser Sonnenschein, der unsere ganze Patchwork-Familie verzaubert. Das ist in der Tat so. Für dieses sehr späte Vaterglück bin ich sehr dankbar. Und es hat sicherlich auch dazu geführt, dass ich etwas ruhiger und gelassener geworden bin. Ich würde mich als diszipliniert bezeichnen. Und auf die Frage, ob ich auch eitel bin, habe ich mal geantwortet. Na klar, sonst würde ich ja nicht beim Fernsehen arbeiten. Also insofern lautet die Antwort ja. Ich bin durchaus ein Genießer der schönen Dinge des Lebens, wie gutes Essen, auch schöne Hotels und schöne Oldtimer, an denen ich selbst rumschraube, wenn ich Zeit dazu finde. Soweit die Meldungen zu meiner Person und jetzt weiter mit Jan-Malte Andresen. Ich gebe das mal mit
Freude zurück. Ein Fehler, also ich habe einen Fehler gemacht, aber Sie ja einfach so runtergelesen, das zeigt den Profi, ne?
Ich kenne mich ja.
Mit welchem Auto sind Sie angereist?
Ich bin heute mit meinem Smart angereist.
Eben, der Jan Hofer hat nämlich auch einen Smart.
Ich fahre eigentlich nur Smart.
Ja, aber wenn man sonst so guckt, Sie haben auch ein paar schöne Oldtimer tatsächlich.
Ja, ich habe nur noch zwei. Ich habe mich von einigen getrennt, weil ich festgestellt habe, dass die in der Garage eigentlich nicht besser werden, wenn sie rumstehen. Und habe die ihnen wirklich gute Hände geben können. Und jetzt habe ich nur noch zwei und die werde ich, glaube ich, behalten, weil die mir auch schon gar nicht mehr gehören. Die sind längst meinem kleinen Sohn verbracht.
Aber mit dem Smart von Hamburg nach Kiel auf unserer jetzt dreispurigen Raseautobahn ist ja auch eine Leistung.
Ja, aber man muss ja nicht rasen, 120, 130 läuft das Ding auch.
Und dann Radio auf und, weiß ich nicht, Spotify-Liste an und Ihre Musik, oder?
Meistens habe ich eine Telefonliste abzuarbeiten und der hat ja eine wunderbare Freisprecheinrichtung. Dann funktioniert das.
Dann hören Sie Ihre Musik jetzt, nämlich Sie haben sich so viel ausgesucht und so viel Schönes. Nat King Cole zum Beispiel, Lazy Hazy Days of Summer. Warum der?
Weil das für mich so der Sommersong schlechthin ist, also zumindest aus meiner Generation. Der hat so eine unglaubliche Leichtigkeit und der hat so das Gefühl von Sommer eben und von schönem Wetter und von Strand und von guter Laune.
Und damit können wir jetzt in diesen grauen November starten dann auch. Das kann uns ja nur helfen. Jan Hofer ist mein Gast heute, der natürlich viel mehr macht und gemacht hat als die Tagesschau. Musiksendungen, Talkshows, Quizshows, natürlich dann die Nachrichten. Beim Saarländischen Rundfunk ging es so richtig los für Sie damals, oder?
Genau, da war ich ja ein Kind von Dieter Thomas Heck. Der hat mich wirklich ausgebildet und hat mich auch gefördert, wo er konnte.
Aber Sie reden langsamer als Dieter Thomas Heck.
Der hat gar nicht so schnell gesprochen. Das war, glaube ich, so eine Attitüde aus der ZDF-Hitparade. Im normalen Leben war der eigentlich relativ normal. Dann gab es aber noch andere Koryphäen, Manfred Sechsauer zum Beispiel, der Musikladen gemacht hat mit Uschi Nerke. Und die waren alle in Saarbrücken und wir waren ein bunter und sehr fröhlicher Haufen, ja.
Ja, und trotzdem haben Sie den fröhlichen Haufen dann verlassen für den nicht ganz so fröhlichen Haufen. Karl-Heinz Köpke und Werner Feigl sollen sich tatsächlich um Sie bemüht haben damals.
Naja, es war so, dass Herr Bayerlein, das war der Manager damals von Udo Jürgens und vielen anderen, der auch eine Menge Künstler hatte, mich vorgeschlagen hatte als Nachfolger von Dieter Thomas Heck für die ZDF-Hitparade. Dann wurde es aber Viktor Worms. Und Dieter Heck hat damals zu mir gesagt, Jan, lass es sein, mach es nicht. Da habe ich gar nicht verstanden. Da habe ich gesagt, warum? Naja, sagt er, weißt du, entweder machst du es wie ich, dann sagen sie, der kopiert den, oder du machst es nicht wie ich, und dann sagen sie, er kann es nicht. Also du hast keine Chance. Das habe ich damals überhaupt nicht so gesehen. Ja. Heute weiß ich, wie unfassbar recht er hatte.
Hat er ja, wenn man an Viktor Worms denkt, tatsächlich.
Und andere, genau. Ja. Und es hat, er hatte wirklich recht. Und aber wenn man jung ist und Unterhaltung war damals auch so eine Option, die man gerne gemacht hätte, man wurde auch berühmt und so, dann versteht man das natürlich nicht, wenn man da nicht genommen wird und versteht auch die Begründung eigentlich nicht, aber er hatte wirklich recht. Dann war ich in Hamburg zu irgendeiner ARD-Geschichte und wir waren anschließend noch in einer Bar auf der Reeperbahn. Ich weiß noch, wie die hieß. Die hieß damals, gibt's nicht mehr, Meyer-Lansky.
Ja. Früher ging man nämlich noch richtig aus, muss man einfach mal sagen. Ja. Also ich bin ja auch Sohn eines öffentlich-rechtlichen Urgesteins im Süden Deutschlands und da war jede Sendung noch eine Produktion. Das hieß so. Ja. Die wurde auch begossen.
Richtig.
Nicht so hier diese Fließbandarbeit wie
Baden-Baden
heute.
In Baden ging man, glaube ich, zu Bobby, ne? Oder?
Bobby, richtig. Ja, ja. Später Egon.
Ja, ja, genau. Ja. Und dann gab es auch noch, noch einen Laden in Baden-Baden, den hatte auch so ein Sänger, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, war befreundet mit Toni Mascher, aber das war eine andere Geschichte. Wo waren wir stehen geblieben?
Wir waren stehen geblieben bei der Reeperbahn in Hamburg.
Ach so, ja. Und ich stand mit Werner Feigl, Carlo von Tiedemann und noch zwei anderen Leuten an einem runden Tisch. Und es stand eine Flasche Rotwein auf diesem Tisch. Und plötzlich sagt Werner Feigl, ich kenne Sie irgendwoher. Das war damals relativ normal, diese Frage, weil es gab ja keine Satelliten. Es gab ja keine Möglichkeit, einen anderen Sender zu sehen in Hamburg als nur eben den Norddeutschen Rundfunk. Aber bei der Tagesschau gab es natürlich Monitore, wo man andere Programme sehen konnte. Und er hatte mich gesehen beim Saarländischen Rundfunk. Ich so, ja, es kann möglich sein, wir beim Saarländischen Rundfunk in Saarbrücken. Und dann sagt er plötzlich, das hat mir ganz gut gefallen. Könnten Sie sich vorstellen, zur Tagesschau zu kommen? Und ich denke, hat er bestimmt jetzt nicht so gesagt, irgendwie, ne? Und drehe mich so halb um und jetzt passierte etwas, das werde ich in meinem Leben nicht vergessen. Ich kippte ihm die Flasche Rotwein in den Anzug. Daraufhin sagte Carlo von Tiedemann, siehste, damit ist die Karriere beendet, bevor sie begonnen hat. Das war aber nicht so. Werner Feigl war ja ein unglaublich großzügiger und einer der tollsten Menschen, die ich je in meinem Leben kennengelernt habe. Und der sagte, nein, ich lasse Sie morgen mal anrufen. Ich rede mal mit Köpke. Und dann hat er mit Karl-Heinz Köpke gesprochen und ich wurde eingeladen, nach Hamburg zu kommen. Dann bin ich, Casting würde man heute sagen, war natürlich kein, in dem Sinne, ich war der Einzige, der zur Verfügung stand. Ich ging in das Büro von Karl-Heinz Köpke, der stand auf, kam auf mich zu, gab mir die Hand und sagte, was denken Sie, was der gesagt hat?
Können wir machen.
Der sagte, endlich mal einer, der nicht größer ist als ich.
War der so klein?
Ja, der war genauso groß wie ich. Ja. Und der saß ja damals, das konnte man ja nicht sehen. Und dann kam ich in das Büro des damaligen Chefredakteurs, da saßen Werner Feigl, Köpke, Wilhelm Wieben, die waren ja alle da, Dagmar Berghoff. Und dann musste ich im Vorzimmer warten und dann sagte der Chefredakteur, kommen Sie mal rein, ich habe nicht viel Zeit, wollen Sie anfangen, ja oder nein, aber Sie müssen nach Hamburg ziehen. Ich hatte damit gerechnet, dass der sagt, wie stellen Sie sich das denn vor und Sie hören von uns. Und dann bin ich wieder zurück mit dem Zug nach Saarbrücken, weil das war eine andere Zeit, da musste man eben die beschwerlichere Reise auf sich nehmen. Und dann habe ich mich so lange nicht getraut, was zu sagen, bis ich wirklich schriftlich einen Plan hatte, wo ich drauf stand. Und dann habe ich mich das getraut, denn ich dachte, wenn die sich das nochmal anders überlegen, dann hast du ja ganz schlechte Karten. Also.
Stimmt es, dass Ihre Mutter nicht gerade begeistert war von ihrer TV-Karriere?
Ja, mein Vater war Unternehmer, der war Handwerker, der hatte ein schönes, gut laufendes Unternehmen, Heizung, Lüftung, Sanitär und Klimatechnik, und der hätte natürlich lieber gehabt, wenn ich das übernommen hätte.
Aber das war dann in Ordnung auch später.
Wenn man später
auch stolz dann unter Umständen.
Ja. Aber man darf ja eins nicht vergessen, das kam ja zu einer Zeit, und ich kam aus einer Gegend, da wird einem nicht an der Wiege gesungen, dass man mal bei den Medien landet. Also das ist so fernab der normalen Denke, wie man sich überhaupt nur vorstellen kann.
Absolut, ja.
Und dass ich dann da gelandet bin, das konnten die sich auch gar nicht vorstellen. Das wären, glaube ich, auch Gaukelei und ein bisschen Zauberei und sowas alles.
Und dann waren Sie auf einmal bei der Tagesschau, bei diesem ja wirklich Hochamt des Fernsehens. Das ist ja damals, ist es heute immer noch in gewisser Weise, aber damals natürlich nochmal ganz anders.
Ja, es hat auch relativ lange gedauert. Damals ist man auch nicht gleich in die 20 Uhr gekommen. Da musste man schon die Kernearbeit erstmal leisten. Ich habe also ohne Ende Frühsendungen gemacht, Spätsendungen gemacht und ich weiß nicht, was alles. Nach einem Jahr ungefähr kam Köpke und sagte, jetzt machen Sie mal Karriere. 20 Uhr.
Ja, und das war dann der Moment, tatsächlich. Ja. Sie haben erzählt, dass Ihre Oma sich immer schön angezogen hat, wenn sie eine Sendung gesehen hat, mit Peter Frankenfeld zum Beispiel, Fedi Milovic.
Milovic.
Haben Sie daran gedacht dann auch, bei der Krawattenauswahl?
Nee, dann nicht wirklich. Meine Großmutter war ja auch schon einige Zeit dann verstorben. Aber ich denke heute auch noch oft darüber nach, dass es Menschen gibt, für die das nicht so selbstverständlich ist. Und die vielleicht auch gar nicht darüber nachdenken, wie passiert so etwas eigentlich, die sich gar nicht vorstellen können, dass es elektronische Wege gibt, die so etwas weitergeben und die doch immer noch fasziniert sind von dem, was da passiert.
Was meine Oma hat immer tatsächlich gesagt, man muss ruhig sein bei der 20 Uhr.
Ja, meine
hat es könnte sein, dass der Köpke einen auch hört.
Ja, meine hat auch immer, und wir mussten den Fernseher ausschalten, wenn eine Schlägerei war, weil die machen den Fernseher kaputt.
Wie wenn eine Schlägerei bei ihr, erst also im Fernsehen,
ja.
Ich dachte bei Ihnen zu Hause gab es eine Schlägerei. Achso, nee, so.
Ja.
Achso.
Es war eben so.
Dann würde RTL keiner mehr gucken.
Nee, genau.
Eigentlich
so
wäre das gar nicht schlecht.
Genau,
ja. Wir haben noch einen Song, I'm Happy von Pharrell Williams. Auch den haben Sie sich ausgesucht.
Ja, das ist unser Song. Das ist der Song von mir und meiner Frau. Den haben wir so als unseren Song einfach mal so ausgesucht.
Es ist um und bei 8:30 jetzt. Sie haben von 20 Uhr bis 20.15 Uhr die Tagesschau im Ersten heute präsentiert und sind gleichzeitig hier. Das schaffen nur moderne Medien. Was würden Sie jetzt um 8:30 machen eigentlich? Auch eine Frage, die Ihnen wahrscheinlich gerne gestellt wird.
Da ist die Konferenz zu Ende. Wir haben ja nach jeder Sendung eine Konferenz, in der alles nochmal besprochen wird, alles Gute, aber auch was so aufgefallen ist. Ich würde mich jetzt auf eine 100-Sekunden-Sendung vorbereiten, die um 21 Uhr bei Tagesschau 24 läuft. Also eine kurze Sendung, die dann live gesendet wird, und dann würde ich mich auf die Tagesthemen vorbereiten.
Und haben Sie einen Raum, wo Sie sich da ausruhen können oder
den gibt
zwischendurch
es,
mal?
Oder? Aber den nutze ich eigentlich nie.
Das ist nämlich auch Fließbandarbeit, man denkt das gar nicht.
Ja, das ist ein bisschen eine Fabrik.
Ist eine Fabrik, eine Nachrichtenfabrik.
Ja, genau.
NDR1 Welle Nord, Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk. Heute ist Jan Hofer da. Ein Mann, der ja nicht wegzudenken ist aus unserem Fernsehalltag. Ein Mensch, der uns Halt gibt, der Zuversicht ausstrahlt und es so selbst auch ist, oder? Sehr zuversichtlich.
Ich bin ein durchweg positiv denkender Mensch. Ja. Ich gucke auch nicht so gerne zurück. Das ist ganz wichtig, dass man weiß, wo seine Wurzeln sind. Aber man muss nicht immer an die Vergangenheit denken, sondern die ist nicht mehr zu ändern. Ich denke lieber nach vorne, ja.
Sie haben über Eitelkeit oder wir haben kurz über Eitelkeit gesprochen. Sonst würden wir es nicht machen, im Fernsehen sein, haben Sie mal gesagt tatsächlich. Was bedeutet Alter für Sie, älter werden? Sie sagen, Sie gucken nach vorne.
Naja, das sind ja Dinge, die sich nicht verhindern lassen, aber man kann sie natürlich beeinflussen. Also ich mache Sport, ich bin relativ gut unterwegs, ich fahre Fahrrad und alles Mögliche, was es so gibt, Surfen und so. Merke natürlich auch, dass manches nicht mehr ganz so geht wie damals, als ich noch 25 oder 30 war. Aber es geht alles noch sehr, sehr gut. Und ich glaube, wenn man ein bisschen auf sich achtet und wenn man auch ein bisschen beweglich bleiben möchte, dann ist das Alter auch nicht zu verhindern, aber sagen wir doch abzumildern.
Und Sie genießen das Leben, ja, tatsächlich.
Naja, ich genieße es dann, wenn ich kann. Also ich bin ja eine öffentliche Person. Das Genießen wird manchmal auch ein bisschen eingeschränkt, weil man ja nie alleine ist. Also ich kann machen, was ich will. Immer ist irgendjemand da mit dem Handy oder sieht mich und beurteilt das auch. Also man ist da schon ein bisschen eingeschränkt, aber ich versuche zumindest so zu leben, wie mir das gefällt, ja.
Was machen Sie dann, wenn jemand kommt? Also ist es ja wirklich so, ne? Sie werden an jeder Ecke erkannt, tatsächlich.
Also normalerweise bin ich da sehr offen. Wenn jemand ein Selfie haben möchte oder so, dann kriegt er das auch. Und wenn er ein Autogramm machen möchte oder irgend sowas, kriegt er natürlich. Wenn ich gerade aber, sagen wir mal, beschäftigt bin oder im Gespräch bin, dann würde ich wie jeder andere auch sagen, gedulden Sie sich jetzt mal ein bisschen, ich komme später auf Sie zu oder wir verschieben das mal.
Genießen meine ich auch im Sinne von, Sie wissen das Leben zu genießen. Also Sie sind auch ein Mensch, der gerne an schönen Orten ist, der gerne auf Reisen geht, wenn es die Zeit zulässt.
Ja, ich muss das auch. Ich sag ja immer, ich werde nicht dafür bezahlt, dass ich meine Nase ein paar Minuten pro Tag in die Öffentlichkeit, in die Kamera halte, sondern ich werde dafür bezahlt, dass ich 24 Stunden, 7 Tage in der Woche an 365 Tagen öffentlich bin. Also ich bin immer im Job und als Chefsprecher, da hat man auch noch eine Menge administrativer Dinge zu tun. Also nicht nur Dienstpläne machen, Urlaubsplanung machen, sondern da kommen jeden Tag irgendwelche Fragen, Änderungen, die weitergegeben werden müssen. Also man ist den ganzen Tag schon beschäftigt und da muss man, auch wenn man Nachrichten macht, die ja nicht immer die schönsten dieser Welt sind, da muss man ab und zu mal raus, sonst kann man das nicht aushalten.
Familie ist Ihnen sehr wichtig, natürlich.
Familie ist für mich der Pol schlechthin. Anders kann ich das nicht sagen.
Ja. Patchwork haben wir vorhin kurz gesagt, ja. In dieser Selbstvorstellung. Es ist ja tatsächlich, wenn Sie sagen, Sie blicken nicht gerne zurück, sondern Sie schauen nach vorne. Jetzt schauen Sie nach vorne mit Ihrer etwas jüngeren Frau, sind nochmal Vater geworden, ein kleiner Sohn. Und ich darf das vielleicht erzählen, wir sehen uns manchmal in Lockstedt, weil ich beim kleinen Sender mit Nachrichten auch arbeiten darf. Und da ist es immer was Großes, wenn Herr Hofer reinkommt. Das ist tatsächlich für uns alle so. Und Herr Hofer erzählt immer, was so alles passiert gerade, zeigt Videos auch von seinem kleinen Sohn. Da ist unglaublich viel Stolz und unglaublich viel Freude dabei auch, oder?
Ja, das ist, ich finde, Familie ist eine unglaublich wichtige Angelegenheit. Und ich bin auch ein bisschen stolz darauf, dass ich es geschafft habe, diese Patchwork-Familie wirklich zusammenzuhalten. Also
das heißt, die kennen sich alle untereinander, die können
natürlich
auch.
Also ich will dir ein Beispiel sagen, mein mittlerer Sohn, der ist jetzt Anfang 30, der hat Tourismus studiert und ist in Berlin bei einem Unternehmen beschäftigt. Er hatte 7 Tage Urlaub und war 3 Tage da, damit er sich mit seinem kleinen Bruder beschäftigen kann und hat mit dem rumgespielt. Und die lieben sich heiß und innig. Mein großer Sohn war gestern da, der hat wieder mit ihm Schabernack gemacht, ohne Ende. Das finde ich einfach toll. Und meine Tochter, die im Frühjahr geheiratet hat, da waren wir auch alle da und haben mitgefeiert. Also das ist schon richtig toll.
Wie schön, wenn das funktioniert auch tatsächlich. Ne?
Ich glaube, also man kann auch ein bisschen dazu tun. Ja. Also Kinder sind ja, so ein Lebensweg ist ja auch nicht so immer ganz gerade. Also es wäre ja schön, wenn das so wäre. Aber die haben Pubertät, die haben erste Liebschaften, die haben auch Brüche in ihrem Leben. Und ich glaube, ich habe das ganz gut begleiten können.
Mhm. Und die Frauen untereinander, das ist dann auch alles perfekt.
Ja,
also im Rahmen.
Naja, die sehen sich ja kaum, also von daher gesehen.
Aber ich frage aus eigenem Interesse.
Nein, es gibt
auch hier Patchwork und zweite Ehe und so weiter.
Also nein, es gibt ja überhaupt keinen Stress, also null. Ne? Ja. Also das ist alles wunderbar. Wir tauschen uns auch aus, wenn beispielsweise jetzt irgendwas wäre. Als mein Sohn geheiratet hat, waren wir auch alle, die gesamte Familie war da. Die Mütter waren da, alle, Bruder, Schwester, alles war da.
Als mein heutiger Gast Jan Hofer Mitte der 80er Jahre Tagesschausprecher wurde, da gab es noch Computer, die waren so groß wie ein Schulbus. Heute gibt es Handys, so quasi im Scheckkartenformat. Und ich weiß, diese jungen Influencer, die können sich bei Ihnen noch was abgucken. Sie sind sowas von up to date. Sie haben ein Handy, Sie haben die entsprechende Watch auch am Arm.
Ja.
Also Sie sind richtig dabei, oder?
Ich war schon immer so ein Mensch, der sich für Technik interessiert hat. Ich habe ja angefangen in einer Zeit, da gab es noch nicht mal Fax. Für junge Leute, Fax ist ein ganz merkwürdiges Gerät, da kamen irgendwelche Schriftstücke raus.
Ja, selbst das kennen die heute nicht mehr.
Das kennen die heute nicht mehr, nein. Es gab nur Ticker, also Fernschreiber, die mit einem Riesenkrach ständig Meldungen produziert haben. Ich habe mich immer dafür interessiert, ich war auch immer auf dem neuesten Stand und ich finde auch Instagram ganz schön, aber TikTok ist besser.
TikTok muss man auch erklären, dann auch wieder, selbst Menschen in meinem Alter, Herr Hofer, das hieß mal Musical.ly, meine Tochter 12 macht das wie verrückt, das heißt man bewegt seine Lippen zu
Zum
Musik.
Zum Beispiel, ja, es gibt so unglaublich witzige Geschichten
da. Ja, das heißt, Sie haben einen TikTok-Account.
Ja, natürlich.
Ja, gucken wir alle mal nach. Instagram weiß ich habe Sie letztens auf dem Kamel auf Djerba gesehen. Ja,
genau.
Also da sind Sie tatsächlich immer mit dabei. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass diese technische Entwicklung, gerade Social Media, nicht immer so schön ist. Gerade für Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen und erst recht für Menschen, die Nachrichten präsentieren, die also die Fakten des Tages überbringen, von denen einige Menschen nicht immer wahrhaben wollen, dass es wirklich auch Fakten sind. Also wie sehr haben Sie damit zu tun?
Also eine ganze Menge, weil ich natürlich verantwortlich gemacht werde. Ich bin das Gesicht, das es präsentiert und dann gibt es eine Menge Menschen, die sind der Meinung, sie müssten mich dann für die Weltlage verantwortlich machen. Das hat zugenommen, dramatisch, mit der Elektronisierung der Medien. Früher musste man ja einen Brief schreiben oder so, wenn man sich beschweren wollte oder wenn was nicht gepasst hat. Und das war ja ein richtiger Vorgang. Also man musste einen Brief schreiben, man musste einen Umschlag haben, da musste man die Adresse haben, eine Briefmarke und da musste man die auch noch zur Post bringen oder zum Briefkasten. Das war ja ein richtiger Aufwand und viele haben sich das dann überlegt, ob sich der lohnt, zumindest wenn sie mal drüber geschlafen hat.
Eben, heute tippt man es einfach runter, gerne in Großbuchstaben.
Und vieles ist auch schon vorher kopiert, also die Texte sind dann auch schon fertig. Und das ist dann nicht immer wirklich sehr angenehm, was man da zu lesen bekommt.
Das heißt, gehen Sie darauf ein, antworten Sie oder ist das mehr, versuchen Sie auf Durchzug zu stellen?
Na, es kommt darauf an, wenn einer ein Anliegen hat, was wirklich richtig ist, also das kann sich um eine Marginalie handeln wie eine Aussprache, dann schreibe ich ihm entweder, dass er recht hat oder ich versuche ihm klarzumachen, dass er auf dem falschen Finger ist. Ein Beispiel, ein Zuschauer hat mir mal geschrieben, dass diese Stadt Neckarsulm doch eigentlich Neckarsulm hieße. Und da habe ich ihm zurückgeschrieben, dass sich da leider irrt, denn die Stadt heißt deswegen Neckarsulm, weil sie am Zusammenschluss von Neckar und Sulm liegt. Und Ulm liegt nicht am Neckar, sondern an der Donau.
Legen Sie sich nie in Sachen Aussprache mit Jan Hofer an. Das ist auch eine Grundregel im Norddeutschen Rundfunk, ARD-weit eigentlich tatsächlich. Stimmt es, dass Sie in Berlin auch mal die Ansage quasi verbessert haben? Weil jemand, das ist glaube ich eine Anekdote von einem Kollegen der Welt, der sie dort
das weiß ich gar nicht.
Begleitet hat und da kam dann der Bahnangestellte, der willkommen in Berlin Hauptbahnhof sagte.
Nein, nein.
Oder wie war das?
In Berlin.
In Berlin?
Ja,
ach
ja, so. Ja. Welcome to the train to Berlin. Da habe ich ihm gesagt, das heißt Berlin.
Ja, klar. Ja, da gehen Sie dann auch zum Bahnangestellten.
Nein, sagen, natürlich nee. Nicht, aber der kam da gerade lang und das heißt eben Berlin und nicht Berlin, sondern Berlin. Deswegen heißt es Berlin und nicht Berlin.
Ja, ja.
Aber Irving Berlin, der Komponist, der wird vorne betont.
Sehen Sie? Ein Wandel des Aussprachelexikons tatsächlich. Vielleicht können Sie mal, weiß ich nicht, der Blechelse nennt man sie in Elmshorn, die ständig sagt, das ist nun voraufgezeichnet, man kann es nicht mehr ändern, herzlich willkommen in Elmshorn. Das macht mich wahnsinnig, jedes Mal. Ich steige allein deswegen nicht mehr in Elmshorn aus, um das nicht hören zu müssen.
Da bin ich mir noch nicht mal so ganz sicher.
Aha.
Weil im Norddeutschen eigentlich auf der ersten Silbe betont wird. Es gibt natürlich Ausnahmen.
Ortsnamen doch auf der zweiten Silbe, Herr Hofer.
Eimsbüttel.
Ja gut.
Nicht Eimsbüttel.
Aber Wittenbeek.
Ja, und da gibt es eben Ausnahmen. Und es könnte durchaus möglich sein, dass Elmshorn eine Ausnahme ist. Aber ich müsste mal nachschauen.
Ich weiß nicht, ob die Bahn so weit gedacht hat.
Ich glaube nicht, nein.
Ja. Mit Ihnen könnte man schöne Aussprache-Streitgespräche auch führen abends.
Ja, durchaus. Heißt es eigentlich Geste oder Gäste? Also machen Sie eine Geste oder machen Sie eine Gäste?
Ich meine Geste.
Nee, ist falsch.
Ist falsch, eine Gäste.
Also inzwischen lässt der Duden alles zu, aber Gäste steht an erster Stelle.
Ach, ist das so?
Man gestikuliert ja auch.
Wenn die Gäste kommen, mache ich eine Gäste.
Ja.
Ja. Und wann sage ich Geste, wenn ich ein Gesttag bin?
Nein, wenn Sie glauben, modern sprechen zu wollen. Weil das ist ja das unglaublich Schwierige an der deutschen Sprache und an vielen anderen lebenden Sprachen, dass sie sich ständig wandeln. Und dass sie auch ständig ergänzt werden durch neue Wörter. Und dass man sich in einem fließenden Prozess befindet. Und das ist manchmal ein bisschen schwierig.
Ja. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Geben Sie auch Tipps? Also fragt Sie auch mal jemand tatsächlich?
Ja, öfter
mal. Oder wird
mal
nur kritisiert?
Nö, das gibt auch schon mal, nein, es gibt nicht nur negative, es gibt durchaus auch positive. Aber da, zum Beispiel sind wir eine globale Welt geworden. Also die Menschen reisen ja sehr viel und dann schreibt dann einer, ich war jetzt gerade in Südamerika und die Machete, das ist gar keine Machete, die heißt Machete. Dann schreibe ich ihm zurück, damit haben Sie eigentlich vollkommen recht, aber es ist ein deutsches Lehnwort. Und dann heißt es Machete, weil es eingedeutscht worden ist vor vielen Jahren mal. Und dafür gibt es viele Beispiele.
Und da schreibt man sich ja die Ohren auch, oder? Wenn man sowas mal hört.
Oh, die meisten antworten dann nicht.
Ich weiß, ein Kollege von Ihnen hat mir mal gesagt, dass es, wie war das jetzt, nicht Los Angeles heißt, sondern Los Angeles tatsächlich. Ja. Und man sagt es ja gerne wegen Engel, ne? Angeles. Ja. Aber ich muss jedes Mal wieder daran denken, wie der reinkam ins Studio und mir das gesagt hat, wirklich mit einem sehr bösen Gesicht auch dabei. Und das vergisst man nicht.
Naja, also die etwas ältere Generation hatte vielleicht Schulunterricht Englisch, wenn überhaupt. Aber inzwischen ist Englisch doch eine Sprache geworden, die viele einfach besser beherrschen. Es heißt auch nicht Iron Man, sondern Iron Man. Zum Beispiel. Und es gibt viele Beispiele dafür. Der amerikanische Präsident Lincoln heißt nicht Lincoln, der ist Lincoln. Und da gibt es eben Menschen, die wissen das und dann schreiben die auch gleich, dass sie es wissen.
Ich schreibe das hier eifrig mit, Herr Hofer.
Ich merke das schon.
Man weiß, ob man das alles nochmal brauchen kann.
Ich schicke Ihnen eine Mail.
Louis oder Louis Armstrong?
Louis Armstrong.
Louis Armstrong, ja. Den haben Sie sich ausgesucht. What a wonderful world.
Das hat damit zu tun, dass ich mal eine Fernsehserie gemacht habe über Swing und Jazz. Der 40er und 50er Jahre und da spielte natürlich Louis Armstrong eine wirklich große Rolle. Wir konnten die Sendung übrigens nicht mehr weiterführen nach 36 Folgen, weil sich immer mehr Menschen gemeldet haben, die behaupteten, sie hätten Rechte an den kleinen Filmen, die wir da verwendet haben. Und da wir das nicht mehr nachvollziehen konnten und wir uns auch Prozesse ersparen wollten, haben wir nach 36 Folgen Schluss gemacht. Aber Louis Armstrong war einige Male dabei.
Sonst gibt's die Sendung heute noch.
Genau.
Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk, nur auf NDR 1 Welle Nord. Wir lieben Schleswig-Holstein. Moin.
Mein Gast heute kommt aus Nordrhein-Westfalen. Er wurde so richtig bekannt im Saarland. Heute lebt er in Hamburg, versorgt das ganze Land mit Nachrichten, aber hat eine gehörige Portion Schleswig-Holstein auch in sich, oder? Jan Hofer ist mein Gast.
Ja, ich habe lange NDR 1 gemacht. Also ich habe lange in diesem Sender Sendungen gemacht.
Und aber zwar, das war noch drüben im Schloss.
War noch drüben
im Schloss. Da hat man noch im Schloss gesendet.
Ich habe viele Frühsendungen gemacht und Außenreportagen und solche Geschichten.
Ja. Sie waren noch nicht immer pünktlich, habe ich mir sagen lassen.
Ach, das war auch ein bisschen schwierig, weil ich wohnte damals in Bad Bramstedt und wenn ich am Abend vorher Dienst hatte und erst um 11 nach Hause kam.
Dann ist man mal ein bisschen später losgefahren.
Ja, genau.
Ja, früher ging das noch. Ja. Also ein bisschen nach Hause kommen auch für Sie heute hier.
Genau.
Ja, das ist schön. Monty Python haben sich ausgesucht. Sagen Sie Python oder Python? Sind wir wieder bei der Aussprache?
Ich würde Monty Python sagen.
Ja. Warum der?
TH. Auch weil es ein bisschen mein Lebensmotto ist, muss ich sagen. Man sollte sehr auf die schönen Seiten des Lebens gucken, solange es die gibt und nicht immer die negativen.
Bright Side of Life. Viele verbinden Sie mit der Tagesschau, das ja seit Jahrzehnten, aber Sie nutzen Ihren Bekanntheitsgrad auch für soziale Projekte, sind Botschafter des Roten Kreuzes. Was hat Sie dazu gebracht?
Der damalige Innenminister Seiters, der später Präsident des Roten Kreuzes wurde, hat mich mal auf einer Veranstaltung angesprochen und wollte gerne ein bisschen mehr Öffentlichkeit haben, also positive Öffentlichkeit für das Rote Kreuz haben, weil er sagte, wir machen so viel, aber die Leute wissen eigentlich gar nicht, was wir machen, außer Rettungsdienst und außer vielleicht Blutspende. Da habe ich mir das angeguckt und habe dann auch mit großer Begeisterung zugesagt. Und das hat dazu geführt, dass ich in Gebieten gewesen bin, die mir ganz viel gelehrt haben. Also ich war im Sudan zum Beispiel, in den Flüchtlingslagern von Darfur. Ich war 14 Tage vor dem Erdbeben in Haiti. Ich war in Afghanistan und habe viel schreckliche Dinge gesehen. Aber ich habe auch gesehen, was man tun kann, um dieses Leid zu lindern. Hm. Und das hat mich sehr beeindruckt.
Da werden die Nachrichten, die Sie sonst vortragen, ja auf einmal ganz fassbar auch für einen.
Durchaus. Man weiß plötzlich auf eine ganz andere Art und Weise, worüber man spricht.
Wie ist das überhaupt, wenn Sie abends ja nun auch tatsächlich viele, viele schlechte Nachrichten überbringen? Vielleicht auch der Erste sind, der Menschen vorm Bildschirm etwas mitteilt, von dem man weiß, dass es sie besonders bewegen wird auch. Wie schafft man das, da auch eine eigene Distanz zu behalten?
Zunächst einmal habe ich die Filme schon gesehen. Also es ist nicht so, dass ich wie der Zuschauer die zum ersten Mal präsentiert bekommt. Also ich konnte die eigentlich schon verarbeiten. Es sei denn, sie werden prima vista, also ohne Vorankündigung eingespielt. Das kann passieren und ich erinnere mich zum Beispiel an ein grauenhaftes Flugunglück in Ramstein, schon viele Jahre her, wo bei einer Flugschau ein Flugzeug in die Menschenmenge raste und es eine grauenhafte Bilder gegeben hat. Dann schluckt man dann schon, weil ich dann genau in der gleichen Situation bin wie der Zuschauer.
Das ist dann offenbar eine der Nachrichten, die Sie wirklich beeindruckt oder nachhaltig beeindruckt haben.
Ja, aber es hat auch positive Dinge gegeben. Es ist ja nicht so, dass wir uns danach sehnen, diese schrecklichen Nachrichten zu senden. Ganz im Gegenteil, wenn wir eine Möglichkeit sehen, etwas Positives zu senden, dann tun wir das auch. Also ich erinnere mich zum Beispiel an einen kleinen Film aus einem Zoo in London, wo ein kleines Kind ins Bärengehege gefallen war, weil die Eltern nicht aufgepasst haben und es war über den Zaun geklettert. Und Bären sind ja unter Umständen sehr aggressiv, gerade wenn Jungtiere dabei sind. Da hatte aber die Bärenmutter das Kind wie ihr eigenes richtig in den Arm genommen und beschützt vor den anderen Bären, die drohend da schon vorstanden, bis dann Helfer kamen, um das Kind aus dem Gehege zu holen. Das werde ich nie vergessen. Das war eine unglaublich rührende Angelegenheit, das zu sehen. Und so etwas senden wir natürlich auch.
Wenn wir über gute Nachrichten sprechen, dürfen wir auch den 9. November nicht vergessen, der sich ja nun jährt in ein paar Tagen. Wissen Sie noch, wie Sie es erlebt haben? Dienst hatten Sie am 9. nicht, oder?
Ich hatte.
Man sieht jetzt immer wieder die Tagesschauen von damals.
Ja, man sieht die 20-Uhr-Tagesschauen, ja. Aber wir hatten natürlich alle irgendwann im Laufe dieser Tage Dienst. Und das waren natürlich unfassbar spannende Tage. Also bis zuletzt hat keiner an eine Wiedervereinigung geglaubt, weil einfach zu viele Dinge dagegen gesprochen haben. Es waren ja auch noch die Alliierten, die ehemaligen, die gefragt werden mussten. Es waren Widerstände, die wir nicht vergessen wollen, von den Franzosen, von den Engländern, auch von den Polen, die natürlich ein Großdeutschland wieder mal befürchtet haben. Dass das alles so gelaufen ist, das war ja ein kleines Wunder.
Ja, unglaublich spannende Nachrichtenzeit dann tatsächlich auch. Wenn wir nochmal in Ihre Nachwendezeit zurückblicken, dann ging es für Sie tatsächlich auch nach drüben, wie man vor 89 gesagt hat. Sie haben beim MDR dann gearbeitet. Und kam da ja als Wessi hin.
Ja, ich habe am 3. Januar 1992 die erste Live-Sendung des Mitteldeutschen
Rundfunks. Das wissen Sie alles noch, diese Daten, das ist ja beeindruckend.
Ja, das war ja eben ein so wichtiger Tag für mich. Und ich war Wessi, ich habe wirklich lernen müssen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe lernen müssen, wie die Menschen denken, wie sie gelebt haben. Und ich habe auch lernen müssen, dass nicht alles schlecht war, was da in der DDR früher war. Weil die hatten alle ein ganz normales Leben, die hatten normale Familien und die haben auch glückliche Zeiten gehabt. Das muss man einfach mal erkennen. Es war nicht so, wie wir immer geglaubt haben, denen geht's allen schlecht und die werden drangsaliert und die Stasi ist überall. Nein, das war in der normalen Familie überhaupt nicht der Fall.
Das muss man heute immer noch erklären eigentlich, ne? Ganz
ja, leider oft. Muss man das. Also ich finde das wirklich sehr schade. Und ich habe vor allen Dingen nicht nur unglaublich reizende Menschen kennengelernt, mit denen ich nach wie vor befreundet bin, sondern ich habe auch Orte und Landschaften kennengelernt, die ich so unfassbar toll finde, in Thüringen, in Sachsen-Anhalt, in Sachsen. Also das hat richtig Spaß gemacht.
Und wollen wir über Jan Hofer und die Frauen sprechen?
Wow, gutes Thema.
Oder? Sie sollen ein Womanizer sein.
Nee.
Das erzählen alle.
Ach
der Hofer.
Ich flirte ganz gerne, ja. Mein Gott, ist man dann ein Womanizer? Nein, ich glaube, ich bin einfach auch nur höflich. Also ich finde, dass man einer Frau mit einem gewissen Respekt entgegentritt und auch mit einer gewissen Höflichkeit.
Erfolg macht ja sexy. Also wie sexy kommen Sie bei den Zuschauerinnen an?
Ach, ich krieg ab und zu mal Anfragen, ob ich nicht gewillt sei, noch einmal eine neue Beziehung einzugehen.
Das funktioniert alles, ja?
Ich habe dem aber nie nachgefolgt. Also, nein, das ist immer wieder mal vorgekommen, aber es war jetzt nicht so dramatisch.
Ja, wir haben schon mal angerissen vorhin, wenn wir
es noch. Es gab eine wunderbare Geschichte.
Oh ja, bitte.
Da hat eine Frau geschrieben, Ich hätte so eine rote Krawatte angehabt an diesem bestimmten Abend. Und
das war ein Zeichen an Sie?
Ja. Ah. Und sie hat gesagt, wenn sie diese rote Krawatte wieder sieht, sie wohnt in Hamburg, dann macht sie sich sofort auf den Weg. Und dann soll ich sie doch beim Pförtner treffen.
Ja. Ist das die rote Krawatte, die ganz hinten in der Garderobe hängt?
Die hängt ganz weit hinten jetzt in der Garderobe, ja.
Wie ist das überhaupt mit Kleidung? Also ich meine, früher war es so bei Karl-Heinz Köpke, es gab den riesen Aufschrei damals, als er einen Bart auf einmal hatte, ne, weil er irgendwie nicht zum Rasieren kam und das hat sich nicht gehört.
Ja, das mit dem Bart hat ja einen tieferen Grund. Es gibt bei uns ein, wenn man so will, Bartverbot, auch deswegen, weil Gehörlose dann schlechter ablesen können.
Ach.
Also weil der Bart unter Umständen dann die Mimik doch ein bisschen überdeckt. Deswegen wollte man das nicht.
Also, aber das ist ja jetzt ein bisschen offener auch da.
Es gibt ja heute auch Untertitel, die gab es ja früher nicht.
Das stimmt natürlich. Ja. Ich meine, der Zamperoni dürfte sonst nicht mehr.
Naja, der hat ja ein Bärtchen oder so.
Von naja, doch, der hat ja richtig Bartwuchs.
Naja, aber das ist doch Gestutze. Das ist ja mehr so ein Drei-Tage-Ding.
Na gut, also dann ist das alles in Ordnung. Also das heißt, über Krawatte zum Beispiel wird nicht mehr diskutiert oder?
Nee. Nein, schon lange nicht mehr. Also wir sind ja Profis. Also wir machen ja keine Modenschau da, sondern für uns gilt ja grundsätzlich, die Nachricht steht im Vordergrund und alles, was davon ablenken könnte, sollte man unterlassen. Also wenn jetzt einer mit einer schreienden, lila-gelben Krawatte ankäme, dann würden wir ihm sehr wahrscheinlich sagen, geh mal in die Garderobe und leih dir mal eine.
Das ist aber nicht Aufgabe des Chefsprechers dann auch.
Unter Umständen auch, ja.
Würde ich dann nochmal einzugreifen, tatsächlich. Jan Hofer ist mein Gast heute. Nicht nur Mr. Tagesschau, sondern quasi auf allen Kanälen, in allen Sparten unterwegs. Und unterwegs ist ein gutes Stichwort. Wir haben schon gesprochen über Ihre Liebe zu Oldtimer. Zwei sind es noch tatsächlich. Jetzt sind Sie mit dem Smart hier. Motorradfahren aber auch tatsächlich
ein Thema nicht mehr
für Sie das, früher. Ne?
Früher habe ich es gerne gemacht. Gerade so Mecklenburg-Vorpommern und holsteinische Schweiz waren so meine bevorzugten Gebiete, weil es einfach wunderschön ist da. Aber dann hat mir mal jemand gedacht, er müsste die Maschine entwenden, dann wurde sie geklaut und
dann haben sie es gelassen.
Ja,
okay. Bella Ciao haben sie noch ausgesucht.
Das ist das Lieblingslied meines kleinen Sohnes. Wenn wir ins Auto steigen, sagt er immer, Papa, Enjoy Radio, Bella Ciao.
Ja, und heute mal NDR 1 für ja, der Nordradio. Genau. Ja, für den kleinen Hofer, bitteschön. Oldtimer basteln und Motorradfahren in den Dolomiten. Motorradfahren war damals, haben wir eben schon gelernt. Hobby tatsächlich aber unterwegs sein, ja, also wirklich schöne Landschaften genießen. Wenn Sie jetzt nicht mehr Motorrad fahren, sondern mit dem Smart unterwegs sind oder mit dem Oldtimer, es müssen nicht die Dolomiten sein wie früher, es kann auch die holsteinische Schweiz sein wahrscheinlich.
Ja, ich finde es ganz toll. Also ich bin furchtbar gerne in Norddeutschland unterwegs und damit meine ich eigentlich so das Umfeld um Hamburg. Das geht von der Lüneburger Heide bis nach Hohwacht oder nach Flensburg in die Flensburger Förde. Und Mecklenburg-Vorpommern. Ich finde das einfach im Sommer traumhaft schön.
Sie haben gerade gesagt, Ihre Frau ist das Norddeutscheste, was ich je erlebt habe. Was ist denn typisch Norddeutsch für Sie?
Sie ist korrekt. Sie ist nachhaltig. Also man muss da schon aufpassen, dass man Dinge auch erledigt, weil das wird durchaus auch dann nochmal nachgehalten. Hast du das auch wirklich gemacht? Und ich sage, ja, klar habe ich das gemacht. Nein, das ist schon sehr norddeutsch.
Ja, nun sind Sie ja eigentlich Rheinländer.
Ich bin Rheinländer.
Was deswegen, man nicht hört. Also viele werden Sie mit Hamburg sofort informieren.
Naja, ich bin ja auch lange auch zur Schule gegangen und da habe ich natürlich auch das Rheinische ein bisschen verlassen.
Das Rheinische, aber es ginge noch dann.
Ein bisschen ginge.
Ja, und einmal im Jahr kommt es zurück, wenn Sie zum Karneval gehen.
Das ist gesetzt, aber nicht in Köln, sondern in Düsseldorf. Das hat damit zu tun, dass ich ja Niederrheiner bin und kein Rheinländer. Also Düsseldorf ist Niederrhein und Köln ist Rheinland.
Ja, sehen Sie, da muss man tatsächlich auch Unterschiede machen. Das ist jetzt, das verwischt dann hier oben im Norden dann auch ganz schnell. Aber ja, so gesehen Entschuldigung als Niederrheiner. Aber Karneval, das heißt, der Jan Hofer geht da richtig aus sich raus.
Ich bin Mitglied der Prinzengarde in Düsseldorf und es gibt ein paar Termine, die nämlich stur war.
Also das sind wahrscheinlich eher die Sitzungen dann auch, oder?
Nee, weniger Sitzungen. Also zum Beispiel Rosenmontagszug.
Ja.
Und auch mal eine Sitzung und dann gesetzt ist immer Anfang des Jahres der Prinzenball.
Auf dem Oktoberfest war er auch. Es ist jetzt nicht so, dass ich hier was Geheimes erzähle, sondern man sieht das auch immer, wenn man Jan Hofer bei Instagram oder ja auch bei TikTok folgt, wie wir ja gelernt haben, der ehemaligen Musical.ly-App. Und dann sind da die Oldtimer, zwei sind es noch tatsächlich, früher waren es mehr. Ich weiß, dass man in Lokstedt immer sich so die Frage gestellt hat, mit welchem Auto ist der Hofer heute da?
Ja.
Was macht für Sie den Reiz aus?
Ich finde zunächst einmal die Ingenieurskunst unglaublich. Also, dass jemand oder dass Menschen so etwas erdacht haben überhaupt. Also, ohne dass es einen elektronischen Rechner gab, ohne dass es irgendwelche Hilfsmittel gab, ohne Elektronik im wahrsten Sinne des Wortes, eine rein mechanische Angelegenheit und die nach 70 Jahren immer noch funktioniert. Also ich bin zum Beispiel mit einem Auto, Baujahr 58, jetzt nach Sylt gefahren. Und da sind wir wunderbar hin und zurückgekommen. Natürlich rast man nicht, sondern man reist. Und mit dem Unterhalten ist auch ein bisschen schwieriger, weil es nicht mehr so leise ist, wie man das heute gewohnt ist.
Ja. Aber das kann in manchen länger andauernden Ehen auch von Vorteil sein, bei ihm wahrscheinlich eher von Nachteil.
Ja, also wir reden ein bisschen lauter, das geht schon. Ich finde auch die Formen sehr schön. Also die sind einfach mit sehr viel Liebe gemacht und so Details, da kann ich mich einfach begeistern. Ja. Also ich habe ein Auto, dieses Baujahr 58, das hat Fenstereinfassungen aus Holz, aus Edelholz. Das habe ich natürlich mal aufgearbeitet, aber das sieht einfach wunderschön aus und das gibt es heute nicht mehr. Heute leben wir in so einer Plastikwelt und da ist nicht ein Teil Plastik dran.
Und alles windschnittig auch, ne? Ja. Eher langweilig tatsächlich von den Formen. Und Jan Hofer dann im Blaumann und bis zu den Knöcheln in Öl?
Nicht mehr.
Da wissen Sie, wer es machen kann für Sie. Aber schon.
Naja, früher war es so, dass ich das in der Tat gemacht habe. Ich hatte auch mal eine eigene Hebebühne, wo ich dann da rumschrauben konnte. Nur inzwischen haben die beiden Autos, ich habe noch einen Käfer und eben diesen anderen, einen Mercedes, die haben eine Qualität erreicht. Da würde ich mehr kaputt machen als richtig. Da muss man Profis dran lassen. Also ich kann nicht schweißen, ich kann nicht lackieren, ich kann Ölwechsel machen natürlich oder sowas, aber diffizilere Arbeiten muss ich machen.
Aber schon beim Ölwechsel können Sie weitaus mehr als die meisten anderen Kollegen.
Naja, ich habe jetzt gerade auf Sylt gerade einen Reifenwechsel müssen, den Platten rechts. Meine Frau hat gesagt, es dauert jetzt bestimmt 1,5 Stunden, aber es war aber in 5 Minuten erledigt. Also es ging ratzfatz.
Kann man Sie anrufen, wenn man Probleme mit seinem Auto hat?
Ich bin sozusagen auch der wandelnde ADAC.
Gelbe Engel. So, Ihre Leidenschaft fürs gute Alte zeigt sich auch in der Musik tatsächlich. Wunderschöne Songs, die Sie hier ausgesucht haben. Eine Liste, wir könnten noch 2 Stunden länger hier sitzen. Da ist zum Beispiel Elvis Presley. Der darf nicht fehlen.
Naja, klar, weil mit dem bin ich ja groß geworden. Also mit Elvis, dann später den Beatles und den Stones. Das war eben meine Jugend. Und wenn ich heute... Es hat sich Gott sei Dank ein bisschen geändert. Wenn ich heute Fernsehsendungen sehe, wo ältere Leute wirklich immer in die volkstümliche Ecke gestellt werden, und ich sage, ey Leute, die sind mit Elvis groß geworden. Die mögen sicherlich auch volkstümliche Musik, die mögen auch Schlager, aber nicht nur. Und deswegen breche ich da immer so eine kleine Lanze für.
So, das soll es fast schon wieder gewesen sein. Jan Hofer.
Ging so schnell, ne?
Ja, ging schnell, oder? Ja, also gefühlt wie so eine Viertelstunde Tagesschau oder? Also jetzt kommen wir gleich zum Wetter. Jan Hofer ist mein Gast. Man muss sie nicht vorstellen, das ist so wunderbar tatsächlich. Auch was wahrscheinlich auch ein kleiner Fluch sein kann an manchen
Bereichen
ihres Lebens.
Ich habe mir das ja ausgesucht. Also es ist ja nicht so, dass ich gezwungen wurde.
Wäre auch blöd, wenn keiner guckt, oder?
Das wäre ziemlich blöd. Oder? Das was ich immer sage, stellt euch mal vor, ihr geht über die Straße und keiner merkt das überhaupt, dann hat man auch was falsch gemacht. Also man lernt ja auch im Laufe der Jahre, dass man sich auch zur Wehr setzen kann. Also nee, also für Beschwerde ist da kein Platz.
Ja. Meine Frau sagt das immer, also hier, ich bin also wirklich nur in Schleswig-Holstein und nur wegen Schleswig-Holstein-Magazin, es geht ja so schnell. Man hat ja hier keine Prominenten, deswegen ist, wenn man da einmal, wird man erkannt. Und meine Frau hat tatsächlich immer gesagt, guck mal, da guckt jetzt keiner, das tut ja auch weh.
Ja, also wieder. Natürlich ist das so. Ich meine, ich betrachte das immer so ein bisschen als Kundenbeziehung. Also wenn ich ein Bäckereigeschäft habe und keiner will meine Brötchen, dann mache ich pleite, dann klappt das irgendwie nicht. Ich habe keine Brötchen zu verkaufen, ich habe nur im Grunde mich und das, was ich da mache, zu verkaufen. Und wenn das keiner sehen wollte, dann würde ich da was falsch machen, oder?
Absolut. Ja. Absolut. Wir haben noch eine kleine Schnellfragerunde. Das haben Sie noch nie erlebt in einer Talkshow. Nee. Ich stelle einfach eine Frage, Sie antworten kurz und spontan darauf, was Ihnen dazu einfällt. 120 Sekunden auf die Plätze, fertig, los. Ihr schönster Versprecher. Wir hatten die Frage noch gar nicht.
Den Segen Obi et Orbi vor Tausenden von Gläubigern.
Obi et Orbi?
Ja.
War doch richtig. Also von Gläubigern. Also jetzt.
ich wusste es.
Da muss man erst mal nachdenken.
Ja, ich wusste es.
Vor Tausenden von Gläubigern. Ihr peinlichster Moment auf dem Bildschirm?
Als es mir schlecht wurde.
Disziplin ist für mich.
Pünktlich zu sein und gut vorbereitet zu sein.
Was bringt Sie auf die Palme?
Lügen, Unaufrichtigkeit und hinterherreden.
Welchen Talkgast möchten Sie gerne nochmal begrüßen?
Steffi Graf.
Warum?
Weil ich deren Lebensweg so unglaublich finde. Also wenn man sich mal anschaut, wie die groß geworden ist, analog zu Boris Becker mit einem Vater, der noch im Gefängnis saß, weil er Steuern hinterzogen hat, und wie die ihr Leben in den Griff bekommen hat und wie das alles funktioniert, finde ich sensationell.
Ja. Und das bis heute auch, ja. Ne? Also wunderbar ja auch, ein Leben fernab der Öffentlichkeit,
ja.
Aber sich auf diesen Erfolgen eben gar nicht ausruhen, sondern ganz tolle Person, in der Tat. Was bedeutet Glück für Sie?
Glück bedeutet, im Kreise meiner Familie zu sein und viel lachen zu können.
Wann haben Sie gemerkt, dass Ihre Stimme besonders ist?
Habe ich nicht gemerkt.
Hat Ihnen das jemand gesagt?
Ach, ab und zu mal, aber man mag seine eigene Stimme nie.
Haben Sie schon einen Plan, wann Schluss sein soll?
Hab ich noch nicht wirklich. Mein Vertrag läuft bis Ende nächsten Jahres und dann schauen wir weiter.
Und dann?
Also ich habe genug zu tun. Also es ist nicht so, dass ich mich langweilen müsste.
Worüber oder über wen können Sie sich totlachen?
Über Polt.
Gerhard Polt?
Ja.
Nikolausi?
Ja.
Ja, ist ja auch schon bald wieder soweit. Was macht Ihnen Angst?
Gesellschaftliche Veränderungen in diesem Lande.
Welches Ritual haben Sie vor einer Sendung?
Gibt's gar keins.
Gar keins. Ihr größtes Vorbild?
In dem Job war es Werner Feigl. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, gibt es bestimmt, aber ich habe jetzt keinen parat.
Die schönste Nachricht?
War die Wende. Also war die Wiedervereinigung.
Ihre größte Leidenschaft?
Oh, ich glaube meine Familie, ja.
Wem danken Sie für das bis jetzt Erreichte?
Ich glaube meiner Mutter und mir selbst.
Ich danke Ihnen, Jan Hofer, für den Besuch.
Danke.
Immer Dienstagabends ab 8. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk. Nur auf NDR 1 Welle Nord. Wir lieben Schleswig-Holstein. Moin.